Wow, das war die coolste Übersetzung, die ich je gehört habe. Was war das? Die Bibelübersetzung, was du gehabt hast. Die war frei. Boah, ich habe mir gerade gedacht, so, was steht da in meiner Bibel drin? Was habe ich für Bibel? Magst du das nochmal vorlesen? Das ist echt gut. Bevor ich es dann irgendwie aus so einer Schlachter oder sowas vorliest.
Voll gerne. Der Geist ruht auf mir. Ich bin gekommen, um den Sieg zu verkünden. Gefangenen, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden. Die Zeit der Gnade des Herrn ist gekommen.
Wow. Wolltest du es jetzt nochmal aus einer Elberfelder hören? Na schön, wenn man es wieder zurückversetzt, gell? In die Zeit, wo man in der Kirche sitzt und nichts versteht. Okay. Da hast es. Und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in die Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Genau, das sagt dann teilweise nicht so viel. Aber das hat es gut zusammengefasst. Das ist ja eine Stelle, die deutlich von dem Messias spricht, von dem Gesalbten des Herrn, von dem König, den Gott einsetzt. Und Jesus lässt das Ganze eigentlich nicht lange auf sich warten. Er sagt, heute hat sich dieses Wort vor euren Ohren erfüllt. Und natürlich, die Spannung war wahrscheinlich gewaltig in der Synagoge. Weil auf das hat jeder gewartet, dass sich die Worte der Propheten endlich erfüllen. Die Leute waren ja geladen mit Erwartung an den Messias. Jetzt ist die Zeit, wo der kommen muss, um uns zu befreien. Das war nicht der einzige Moment in der Geschichte, aber es war wieder mal so ein Moment, wo einfach alles nach einem Retter, nach einem Erlöser geschrien hat. Und die Erwartungen waren so hoch. Und dann kommt jemand, der das erfüllt. Und dann sagt er noch: Heute erfüllt sich dieses Wort. Und die Begeisterung war groß. Und Jesus hat gewusst, warum. Weil die Leute natürlich, und so geht es vielen Menschen und uns oft auch, die haben einen politischen Messias erwartet. Die Juden haben sich jemanden erwartet, der die Macht ergreift und der mal Ordnung schafft. Und ich weiß nicht, ob du mal mit Leuten über Gott geredet hast, aber das ist eines der Argumente, das immer kommt. Wenn es an Gott gibt und wenn er die Macht hat, warum gibt es so viel Elend? Warum tut er nichts? Warum greift er nicht ein? Er kann doch. Und diese Erwartung, was die Juden gehabt haben, dass jemand an die Macht steigt, ihr Messias, die war total legitim. Gott hat es vorausgesagt. Gott hat dem David vorausgesagt, es wird ein Nachfolger kommen, der wird auf den Thron steigen und er wird herrschen. Und das Recht wird kein Ende nehmen. Und diese Zeit kommt, wo Jesus tatsächlich als politischer Regent kommt, wo er tatsächlich in Jerusalem regieren wird. Ich hoffe, ihr wartet darauf. Und die Bibel sagt, der Friede wird so groß sein, der Friede wird so gewaltig sein, dass die Menschen ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. So gewaltig wird der Friede unter seiner Herrschaft sein. Und das ist nicht verwunderlich, weil Jesus hat in der Bergpredigt hat er gesagt, wo seine Maßstäbe sind. Er hat gesagt, wo bei ihm Mord und Ehebruch beginnt. Er hat gesagt, Mord beginnt, wenn ihr Worte der Verachtung aussprecht. Da beginnt Mord. Und Ehebruch beginnt dort, wo ihr mit den Augen begehrt. Das heißt, wenn Jesus kommen wird und er wird regieren auf der Welt, er wird die Völker mit eisernem Zepter regieren. Er wird nichts Böses aufkommen lassen. Nichts. Aber das wird eine eiserne Herrschaft sein. Er wird das Böse nicht dulden. Und Jesus hat gewusst, wenn er jetzt kommt mit so einer Herrschaft, dann bleibt keiner mehr bestehen. Und deshalb möchte Jesus, bevor er als dieser Herrscher kommt, der politisch regiert, kommt er, um etwas ganz was anderes zu bringen. Und genau das sagt er in der Synagoge. Er sagt, Leute, ich bin der Messias, aber passt auf, das, was ich bringe, ist so anders, als ihr erwartet. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht dran vorbeigeht. Es ist ganz anders, als ihr denkt. Und dann bringt er zwei Beispiele und dann sind sie außer sich und wollen Jesus über die Klippe schmeißen. Aber was Jesus sagt, und das sagt er von Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Meine Art zu regieren ist nicht wie Menschen regieren, mit Macht von oben. Meine Macht ist die Gnade. Ich will nicht mit Macht regieren, um zu vernichten, sondern ich will mit der Gnade wieder zurechtrichten. Jesus kommt, um mit der Gnade zu regieren. Und ihr kennt es ja mal daheim ausprobieren, wenn die Kinder nicht folgen, dann sagt sie so, wenn ihr jetzt nicht brav seid, dann bocke ich die Gnade aus. Funktioniert nicht, gell? Also was bei uns nicht funktioniert, funktioniert bei Gott. Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Von Jesus seiner Herrschaft heißt es, im Jesaja 42, Vers 3, er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Was ist ein geknicktes Rohr? Das ist wertlos, oder? Also wenn du Wasserinstallationen machst und du hast ein geknicktes Rohr, kannst du es gleich wegschmeißen. Wenn du einen Wanderstecken hast und der ist gebrochen, kannst du nur wegschmeißen. Ein geknicktes Rohr ist nicht mehr belastbar. Und es heißt von dem Messias, dass er die Menschen, die nicht mehr belastbar sind, die gebrochen sind, dass er sie nicht verwirft. Und dass er den glimmenden Docht, was machen wir, wenn wir Kerzen ausblasen? Habt ihr alle schon gemacht. Du blasst die Kerzen aus und dann meistens glost sie noch so, gell? Und was macht man? Fast reflexartig, oder? Warum? Es stinkt, es rußt, es raucht, es bringt einfach überhaupt nichts. Du machst es aus. Und von Messias heißt es, er wird den glimmenden Docht nicht ausmachen. Wenn dein Glaube erloschen ist und du fühlst dich wie so ein glimmender Docht, wo nichts mehr brennt, wo nur noch rußt und stinkt und du hast das Gefühl, Gott, was kannst du überhaupt noch mit mir anfangen? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich, dass Jesus den glimmenden Docht nicht auslöscht, sondern er setzt ihn wieder an Feuer. Und wir sehen das bei Zachäus zum Beispiel, wie ihn die Gnade zurechtbringt, wie sie ihn wiederherstellt, wie sie ihm das Erbe wieder zurückgibt. Der Zachäus, der hat das Gesetz gekonnt, der war Jude, der hat gewusst, was das Gesetz sagt. Das war sein Alltag als Juden, aber das Gesetz hat keine Kraft gehabt, irgendwas in seinem Leben zu verändern. Aber dann begegnet der Zachäus Jesus und er hat mit ihm Gemeinschaft und plötzlich verändert sich sein Leben. Wie geht denn das? Wie geht das? Und zwar, weil Jesus, so sagt es der Johannes ganz am Anfang von seinem Evangelium, Jesus ist die Gnade und die Wahrheit in Person. Er ist die Gnade und die Wahrheit in Person. Und die Wahrheit bedeutet einfach, da kommt jemand, der kennt die durch und durch. Dem brauchst du gar nichts sagen. Der weiß einfach alles. Der weiß, wie du bist. Der durchschaut jede Ausrede von dir. Der kennt die durch und durch. Und Jesus ist aber auch die Gnade. Nämlich, dass du angenommen bist, wie du bist. Dass er ein volles Ja zu dir hat. Und es geht nur, weil er ist die Wiedergutmachung. Jesus ist die Wiedergutmachung unserer Sünde. Deswegen kann er uns so nehmen, wie wir sind. Und das erlebt der Zachäus in der Begegnung mit Jesus. Er erlebt diese brutale Annahme, dass Jesus ein volles Ja zu ihm hat, so wie er ist, ohne den Bedürfnis, ich muss die verändern. Zachäus, da passt was nicht in deinem Leben. Ich muss die verändern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber du bist manchmal mit einem Menschen gemeinsam unterwegs und du denkst so, ich muss irgendwas bei dir verändern, das läuft nicht gut. Da erzählt dir jemand von seinen finanziellen Problemen und du denkst so, ich muss die irgendwie verändern, du musst mit deinem Geld lernen, umzugehen. Ich habe letztens jemanden bei mir im Büro gehabt und der hat eine Essstörung und kommt eben in unsere Arbeit und ist auf der Straße und irgendwie hat es uns leid getan, dass er den ganzen Tag auf der Straße ist und so. Und dann haben wir ihn halt reingeholt ins Büro und dann sitzt er da und er wollte einen Kaffee haben. Oder wir haben ihm einen Kaffee angeboten und dann hat er gesagt, ja bitte mit viel Zucker. Und ich weiß aber, es ist eigentlich nicht gut für ihn, der ganze Zucker. Und dann habe ich ihm das gegeben und so. Und ich hätte was zu essen gehabt, aber ich habe mir gedacht, ich brauche dem jetzt nichts zu essen geben, weil der isst so viel, der ist einfach schon überdimensional groß. Und als er dann geht, habe ich das Gefühl, wie wenn Jesus zu mir sagt, so, warum hast du mit ihm eine Tischgemeinschaft gehabt? Und ich denke mir so, Jesus, der isst den ganzen Tag, der braucht kein Essen. Wenn der was braucht, dann ist es nicht Essen. Und ich habe das Gefühl, wie wenn Jesus sagt, hast du das Gefühl, denkst du, dass dadurch, dass du ihm jetzt da das bisschen Essen nicht gegeben hast, dass du ihm dadurch sein Herz verändert hast? Oder hätte er vielleicht braucht dieser Mensch vielleicht diese Annahme, wo jemand nichts an ihm auszusetzen hat und ihn einfach so nimmt, wie er ist, damit sein Herz heil werden kann? Und da habe ich gespürt, boah, also ich bin da eher nicht auf der Spur. Jesus ist diese bedingungslose Annahme. Und die hat Zachäus sein Herz verändert. Die hat ihn berührt. Der Zachäus, man kann es in Lukas 19 lesen, der war ans Geld und an den Betrug gebunden. Warum auch immer. Menschen haben 1000 Gründe, warum sie in der Sünde festhängen, oder? Wenn du an dein Leben denkst. Also, oder bei anderen. Es gibt 1000 Gründe, warum wir in der Sünde festhängen. Beim Zachäus sagt die Bibel nichts darüber, warum. Und das ist eigenartig. Wir erfahren ganz oft nicht, warum. Aber das ist immer so unsere Frage. Ja, warum ist das so? Wir wollen immer den Grund wissen. Und dann denkt man, dann können wir es beheben. Und den Jüngern ist es auch so gegangen. Wo sie den blinden Mann sehen, sagen sie zu Jesus, Jesus, warum ist der blind? Waren die Eltern schuld oder ist er schuld? Wir wollen dann auch immer den Schuldigen wissen. Und Jesus gibt gar keine Antwort auf das Warum. Und auch bei Hiob, der Hiob schreit, ah Gott, warum? Und er kriegt keine Antwort. Aber Jesus beantwortet die Frage anders. Nämlich er beantwortet das Wozu. Sie fragen, warum ist er blind? Und Jesus sagt, ich sage euch wozu. Damit die Herrlichkeit Gottes an seinem Leben sichtbar wird. Was ist die Herrlichkeit Gottes? Was macht Gott herrlich? Was macht ihn schön? Was macht ihn anziehend? Es ist die Gnade. Es ist die Gnade Gottes, die ihn so herrlich macht. Die Gnade Gottes soll an den Menschen sichtbar werden, was Gott fähig ist zu tun. Weil in der Gnade geht es nicht darum, was dieser Mensch tun kann, sondern was Gott tun kann. Und wenn du an irgendeinem Punkt in deinem Leben hängst, dann ist es nicht wichtig, warum du dort hängst, sondern wozu. Weil Gott dir jetzt sagen möchte, dass sei Gnade genug ist. Sei Gnade ist genug, um die entweder herauszuholen oder wie bei Paulus durchzutragen. Wo der Paulus sagt, Herr, nimm das weg. Und Gott sagt, meine Gnade ist genug, weil ich bin stark in deiner Schwäche. Wenn du es nicht kannst, dann kann ich es. Dann ist dein Vertrauen bei mir. Und das ist das Herrliche bei Gott. Du kommst zu ihm als Sünder und du gehst weg als Heiliger. Du kommst als geknicktes Rohr und er richtet dich wieder auf. Du kommst als der glimmende Docht und er setzt dich wieder in Brand. Weil es bei der Gnade nicht darum geht, was du schaffst, sondern was er schafft. Genau, das ist die gute Botschaft, die Gott den Menschen bringt. Er sagt, ich setze meinen Gesalbten, ich setze meinen König ein und er wird herrschen mit Gnade. Er wird herrschen mit Gnade. Und dann ist die Frage, okay, und wem gilt diese Botschaft? Wir haben es früher schon gehört, ja, wer braucht Gnade? Es sind die Schwachen. Es sind die Armen. Im Korintherbrief heißt es, das, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott ausgewählt, um die Stärke zunichte zu machen. Und wir Menschen, wir verachten das ja immer, wenn wir irgendwo Schwäche bemerken, bei uns oder bei anderen. Wir haben für Schwäche einfach nichts übrig. Ich habe mal eine Freundin gehabt, die war in meinen Augen sehr schwach. Und ich habe gemerkt, wie sie verachtet habe. Aber bei Gott ist es scheinbar anders. Nämlich, er erwählt genau die Unfähigkeit des Menschen. Er wählt die Unfähigkeit. Er wählt sich an Abraham, der total unfähig ist, mit der Sarah ein Kind zu zeugen. Und dann sagt er, ich verheiß dir viele Nachkommen. Du wirst der Vater von vielen Nachkommen. Und der Abraham zuerst denkt sich, wow, cool. Und dann denkt er sich, oh Moment mal, das geht doch gar nicht. Und er findet dann einen Weg mit der Hagar findet da Schlupfloch, wo er in der Lage ist, Kinder zu zeugen. Und Gott sagt, na, das ist nicht der Plan, sondern ich möchte genau diese Unfähigkeit von dir benutzen. Genau das, dass du es nicht kannst. Weil dann musst du glauben. Dann musst du glauben, dass ich das, was ich dir verheiße, dass ich das tun kann. Und der Abraham in dieser Position, wo er total unfähig ist, ein Kind zu zeugen und die Verheißung hat, dass er Vater vieler Völker wird, genau in dieser Spanne zwischen unglaublicher Verheißung und unmöglich, genau in dieser Spanne entsteht bei ihm der Glaube, dass Gott es tun kann. Genau da. Und genau da will Gott uns haben, wo wir in unserer Schwäche erkennen, Gott, ich kann das nicht. Das war mein größter Sieg in meinem Leben. Ich habe mit einer Sünde gekämpft und wo ich gesagt habe, Gott, ich kann es nicht. Aber in deinem Wort sagst du, dass du es kannst. Dann darfst du es jetzt machen. Und auf einmal bin ich durchgegangen im Sieg. Also selig bist du, wenn du an den Punkt kommst, wo du merkst, du kannst es nicht. Da gibt es eine schöne Geschichte im Alten Testament. Weil nicht alle sind schwach. Wir wollen ja eigentlich immer stark sein. Gell? Wir wollen immer kämpfen und stark sein. Wir wollen immer vorne dabei sein. Keiner will im Turnen bei den Letzten sein, die als Letztes ausgewählt werden. Da hofft man immer mal, bitte lass mir noch 2, 3 Menschen vorher gewählt werden. Aber ich will nicht der Letzte sein, der da steht. Wir wollen einfach nicht schwach sein. Wir kämpfen. Und da gibt es diesen Jakob in der Bibel. Und er hat sein Leben lang immer gekämpft. Er war gerissen, er war schlau. Er hat sich den Segen des Vaters erschlichen und so. Und beim Labern, beim Onkel hat er auch immer sich durchgeschwindelt. Und dann kommt so eine Begegnung mit Gott. Und er kämpft mit Gott. Und er kämpft und er kämpft und er kämpft die ganze Nacht. Der hat so eine Stärke gehabt, der Mann. Der hat mit Gott gekämpft. Und am Schluss hat Gott einen kleinen Trick angewandt. Und er hat ihn bei der Hüfte angestoßen und hat ihm das Hüftgelenk ausgekegelt. Und wenn du in der Hüfte ausgekegelt bist, dann kannst du nicht ringen. Du hast keine Stabilität mehr. Und was passiert ist, der Jakob hat sich nicht mehr halten können und ist dann auf diesen Kämpfer, mit dem er gekämpft hat, draufgehangen. Weil er plötzlich nicht mehr die Kraft gehabt hat, sich selber zu halten. Jetzt ist er auf dem oben gehängt. Und hat er gesagt, lass mich los. Und der Jakob sagt, ich lass dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Irgendwie hat er gemerkt, das ist irgendwas anderes. Das ist nichts Normales, womit ich da gerade kämpfe. Und dann sagt Gott, wie hast du? Und dann sagt er, ich hasse Jakob. Und Jakob, das war ja der Fersenhalter, das war ja der Schlitzohr, der Betrüger. Das war sein Name und er gesteht seinen Namen und Gott sagt, du bist Israel, der Kämpfer Gottes. Und das ist das, was Gott mit uns macht. Wenn wir stark sind, dann muss uns manchmal Gott die eigene Stärke nehmen. Er muss uns manchmal in diese Position bringen, wo wir näher kennen. Und wo wir mit allem, was wir sind, auf ihm hängen und sagen, Gott, jetzt musst du das geben. Und dann sagt Gott, wer bist du denn? Und wenn wir uns dazu bekennen und sagen, ich bin der Zachäus oder ich bin der Jakob oder ich bin das, dann sagt Gott, du bist es nicht mehr. Du bist es nicht mehr. Jesus hat es dir abgenommen. Du bist ein neuer Mensch in Christus. Aber das ist so wichtig. Wir müssen zuerst diese Schwachen werden. Bevor Gott uns dieses Erbe geben kann. Weil das Erbe, das er uns gibt, ist der Heilige Geist. Und im Heiligen Geist leben ist ein Leben aus Glauben, wo wir nicht mehr auf unsere Stärke vertrauen, wo wir nicht mehr vertrauen, dass wir die Stärke und die Kraft und die Fähigkeit haben, sondern wo wir vertrauen, dass in uns Jesus mit seinem Heiligen Geist lebt und dass er der Fähige ist. Dass er der ist, der es kann. Genau, und ich möchte euch jetzt noch ein bisschen mit hineinnehmen, wie das im Leben von Jesus ausgeschaut hat. Wie Jesus mit den Schwachen umgegangen ist. Weil das ermutigt mich extrem ein in unserer Arbeit. Und zwar eine Gruppe von den Schwachen, die Jesus einfach echt hochgehoben hat. Das sind die Kinder. Und die Kinder zählen ja wirklich zu den Schwächsten auf unserer Welt. Und ehrlich gesagt, denken wir oft auch nicht so groß über die Kinder. Wir sagen so, die Kinder gehen jetzt in die Kinderstunde und dann sind wir froh, dass sie weg sind. Ja? Aber Jesus sagt, ihre Engel stehen alle Zeit vor Gott. Wenn sie beten, ihre Engel sind alle Zeit vor dem Angesicht Gottes. Jesus hat einen ganz anderen Gedanken über die Kinder als wir oft. Und zu der Zeit, wo Jesus gelebt hat, das war nicht wie bei uns heute. Wir haben 2000 Jahre Zeit gehabt, um dieses Denken Gottes über die Schwachen in uns aufzunehmen. Und wir haben inzwischen Waisenhäuser und wir haben Kindergärten und wir haben Kinderspielplätze und all das. Das hat es damals nicht gegeben. Und wenn man in arme Länder schaut, dann sieht man, wie die Situation von Kindern ist in einer Gesellschaft. Dass sie oft die Opfer von Missbrauch sind, dass sie oft früh anfangen müssen, zum Einkommen der Familie beizutragen. Manchmal werden sie sogar verkauft, damit die Eltern was zum Essen haben. Und man stempelt sie als dumm oder naiv ab. Sie sind oft der Willkür der Eltern ausgeliefert. Und in manchen Glaubensrichtungen ist es so, dass der Vater erst was mit seinem Kind zu tun haben will, wenn es die heiligen Gebete reden kann, wenn es irgendwas rezitieren kann. Und der Algerier hat mir immer gesagt, wir haben so eine Angst vor unseren Vätern gehabt, weil wir gewusst haben, wenn die zornig sind, die schlagen uns tot. Das hätte auch niemand geahndet. Das ist der Stand von den Kindern. Und Jesus, er sagt erstaunliche Dinge. Er sagt, ihr müsst wieder werden wie die Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr das Reich Gottes nicht empfangen. Und da sieht man, wie Jesus diese Menschen, die eigentlich so verachtet gewesen sind zu seiner Zeit und es heute immer noch sind, wie Jesus diese Menschen hochhebt. Und wie er sie in den Arm nimmt und wie er für sie betet, wo die Jünger sie wegscheuchen wollen. Und das Zweite, was wir auch sehen, ist eine Gruppe, die zu Jesu Zeit noch mehr unterdrückt war als heute. Das waren damals die Frauen. Und auch heute sieht man noch, dass sie in vielen Teilen unserer Welt sehr unterdrückt werden und oft Opfer von Gewalt und Prostitution sind. Und da sehen wir bei Jesus, wie er dieser Menschengruppe begegnet. Und zwar sehen wir, wie er diese Gesellschaft, dieses gesellschaftliche Gefüge, wie er das einfach sprengt. Da sitzt zum Beispiel die Maria, die Schwester vom Lazarus, zu seinen Füßen. Das war überhaupt nicht gesellschaftstauglich. Die hat dort nichts verloren gehabt. Die war Frau, die gehört in die Küche und die muss die Gäste bewirten. Und das war Männersache, die religiösen Gespräche. Und dann kommt die Martha daher und sagt, Jesus, was macht die da? Die hat ganz was anderes zu tun. Und Jesus aber, also die Martha spricht das aus, was sich alle denken. Und Jesus aber, er gesteht es der Maria zu. Er sagt, es ist gut, dass sie da sitzt. Und er gesteht ihr das gleiche Recht zu wie den Jüngern. Das war in seiner Kultur, heute ist es für uns normal, wir sagen ja logisch. Aber in seiner Kultur, Jesus hat da wirklich, er hat die Frauen aufgewertet. Und er hat damit einen Grund gelegt für was Neues. Und wenn wir dann beim Paulus lesen, dann schreibt der Paulus und sagt, habe ich nicht auch das Recht, eine Frau mitzunehmen in meinem Dienst, so wie der Petrus? Da sieht man, der Petrus hat seine Frau mitgenommen im Dienst. Da ist was passiert in den Köpfen der Menschen. Die Männer haben auf einmal angefangen umdenken. Ah, vielleicht sind die Frauen doch nicht so schlecht. Und der Petrus nimmt seine Frau mit in den Dienst. Und warum sagt Gott, dass jeder älteste Mann einer Frau sein soll? Vielleicht, weil bei Gott Mann und Frau in der Ehe eins sind. Und vielleicht, weil Gott sagt, die Frauen sollen inkludiert sein in die Leiterschaft. Die gehören dazu. Vielleicht. Das ist nur eine Frage. Also Jesus bejaht die Aufwertung der Frau. Nicht das Herrschen über den Mann, wie wir es heute erleben, wo das Ganze kippt. Nicht das Herrschen über den Mann, aber er hebt sie auf. Er stellt sie auf dieselbe Ebene. Er gibt den Frauen denselben Anteil wie den Männern. Und er macht keinen Unterschied. Und er macht das, was Gott im Jesaja ein Fasten nennt. Was nennt Gott ein Fasten im Jesaja? Brecht jedes Joch der Unterdrückung. Das ist das Herz Gottes und wir sehen, wie das auch zusammenhängt. Weil wir trennen das oft so. Wir haben oft so diese geistliche Ebene und dann haben wir so unser normales Leben und das ist so völlig getrennt. Aber bei Israel wird am Versöhnungstag, wo die Sünden der Menschen zwischen den Menschen und Gott gesühnt werden. Am selben Tag lässt Gott das Jubeljahr ausrufen und sagt, alle Sklaven werden frei. Alle Schulden werden erlassen. Bei Gott gehört es zusammen. Er vergibt uns die Schuld und gleichzeitig sagt er, vergibt deinem anderen die Schuld. Aber real, auf dem Bankkonto. Was du ihm geliehen hast, die 3000 Euro, schenk sie ihm. Das war bei denen, also das Jubeljahr war alle 50 Jahre und dass die Sklaven freigelassen worden sind und die Schulden, war jedes siebte Jahr. Und da sehen wir, wie bei Gott es zusammenkehrt, diese zwei Ebenen. Und das, wo wir das noch sehen, ist bei der Maria aus Magdala. Die war ja in der Rolle einer Prostituierten. Das ist schon mal letzte Stufe gewesen der damaligen Zeit. Und noch dazu war es damals so, dass Frauen einfach, ihr Wort hat vor Gericht nichts gegolten. Also die Aussage einer Frau war nichts wert. Oder hat, ja, das Wort einer Frau hat einfach nichts gegolten. Hat sich in mancher Ehe bis heute gehalten. Aber Jesus durchbricht es, indem er die Maria aus Magdala zur Zeugin seiner Auferstehung macht. Sie ist die Erste, was gesellschaftlich überhaupt nicht anerkannt war. Und wieder bricht Jesus das auf und wertet die Frauen auf und sagt, sie sind Zeugen meiner Auferstehung, ob euch das passt oder nicht. Und das hat eine Veränderung bewirkt in der Christenheit. Es geht mir jetzt nicht darum, dürfen Frauen in der Gemeinde predigen. Das ist ein Thema, da spalten sich Gemeinden, aber um das geht es mir nicht. Sondern mir geht es darum, Gottes Herz aufzuzeigen, dass er die Schwachen liebt, dass er die Unterdrückten befreien will. Und das ist sowohl einmal auf dieser geistlichen Ebene, wo wir Schuldenerlass bei Gott kriegen durch Jesus und er sagt, es ist alles gelöscht. Du bist entlassen aus deiner Schuld, aus deiner ganzen Lebensschuld. Hör auf, mit mir über Schuld zu reden, ich habe die freigelassen. Aber auch, wo Gott es in unseren Alltag, in unsere Gesellschaft bringen will. Und wir haben da in Kärnten echt ein tolles Vorbild. Wir haben die Gräfin de la Tour. Und die hat vor ungefähr 100 Jahren, hat sie einfach aus ihrem Glauben heraus gespürt, dass sie einen Auftrag hat für die leidende Bevölkerung. Und sie hat angefangen, die Mädchen, die damals ohne Ausbildung waren, aufzunehmen und sie zu unterrichten im Haushalt. Ich bin gleich fertig. Und hat sie ausgebildet, dass sie aus dieser Not herauskommen und hat angefangen, diese Mädchen auszubilden und später hat man ihr die Kinder vor die Tür gelegt, weil die Menschen oft nicht das Geld gehabt haben, um die Kinder großzuziehen. Und so sind viele soziale Werke bei uns entstanden, die dann später der Staat übernommen hat oder soziale Träger. Mittlerweile ist Pflege ein Business. Aber Leute, irgendwann wird das Wirtschaftssystem das nicht mehr hergeben. Und wer wird die Alten dann pflegen? Wer wird sich dann um die Schwachen kümmern? Es ist Gottes Herz. Und es ist dieses Herz, das er durch die Gemeinde ausdrücken will. Weil Gott ist Geist, er ist unsichtbar. Wie sollen die Welt ihn sehen? Wie sollen sie auf die Idee kommen, wer er ist? Und er will das durch uns der Welt sagen, dass er die Schwachen liebt, dass er für sie da ist. Das ist Gottes Name. Ich bin da. Wenn du in einer Not bist, ich bin da. Genau, das war's.